بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Heute machen wir inshallah ta'ala nicht weiter mit dem Thema das Gebet, sondern aus gegebenem Anlass, inshallah ta'ala, ist in wenigen Tagen Ramadan, möge Allah uns Ramadan erreichen lassen, und deswegen beschäftigen wir uns inshallah ta'ala mit dem Monat Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen edlen Monat erreichen lassen, und damit wir noch einmal diese Hoffnung bzw. diesen Genuss des Ramadan tatsächlich erlangen, müssen wir wissen, was es bedeutet, Ramadan zu erreichen. Was es bedeutet, dass wir tatsächlich von Allah dieses edle Geschenk bekommen, dass wir an Ramadan teilnehmen dürfen. Und ein Beispiel für diesen Wert und diesen Vorzug dieses edlen Monats ist ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass zwei Männer zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam umgezogen sind, und einer von ihnen zog dann in eine Schlacht und ist gefallen als Märtyrer, als Shahid, und der andere lebte noch ein Jahr weiter und ist dann im Sterbebett gestorben, also durch eine normale, durch einen anderen Grund, sagen wir es mal so, also nicht als Märtyrer. Und ein dritter Sahabi hat nun diese beiden im Traum gesehen, wie sie Yawm al-Qiyamah vor dem Paradies, wie er vor dem Paradies ist. Und dann sieht er, dass der Märtyrer noch nicht eingetreten ist. Er wartet noch auf den Einlass, wobei derjenige, der im Sterbebett gestorben ist, bereits im Paradies gewesen war. Nun, als er aufgestanden ist, dieser Sahabi, ist er zum Propheten alayhi salatu wassalam gegangen, und er hat ihm gesagt, ja Rasulallah, dieser Märtyrer, der war später im Paradies und der andere war vor ihm. Da sagte der Gesandte alayhi salatu wassalam, wunderst du dich denn, hat er, also dieser, der ein Jahr länger gelebt hat, hat er denn nicht noch einen Ramadan erlebt? Hat er denn nicht so und so viele Raka'a gebetet? So ist zwischen ihm und dem anderen die Stellung im Paradies so wie zwischen Himmel und Erde. Subhanallah. Das heißt, ein Ramadan katapultiert dich in die höchsten Stufen im Paradies. So sehr, dass du selbst Märtyrer überholen kannst. Und das ist etwas Gewaltiges. Und besonders für eine muslimische Frau ist der Monat Ramadan ein Schlüssel zum Paradies. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die gläubige Frau ihre 5 Gebete verrichtet, ihren Monat fastet, also den Monat Ramadan, ihre Scham behütet, also keinen Zina begeht, und ihrem Mann gehorcht, natürlich im Erlaubten, so wird ihr gesagt, trete ein ins Paradies, aus welchem Tor du auch möchtest. Das heißt, sie bekommt den Einlass ins Paradies aus allen Toren. Sie wird eingeladen aus den 8 Toren des Paradieses. Und damit wir wissen, was für ein Rang das ist, also damit wir ein Maßstab haben, was heißt das, wenn eine Frau, eine Muslimin, eingeladen wird, möchtest du hier rein oder hier rein oder hier rein, müssen wir uns an einen anderen Hadith erinnern, und zwar als der Prophet alaihi salatu wassalam mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an gesprochen hat, und Abu Bakr radiallahu an fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, gibt es denn jemanden, der aus allen Toren eingeladen wird oder von allen Toren eingeladen wird? Da sagte der Gesandte alaihi salatu wassalam, ja, und ich hoffe, dass du einer davon bist. Das heißt, diese Stufe erlangt nicht jeder. Nicht jeder bekommt dieses Ticket, er kann durchgehen ins Paradies durch irgendein Tor. er sucht sich selbst das aus. Nein, nur Menschen im Rang von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh, nur Personen, die so einen edlen Glauben haben wie Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh. Und die muslimische Frau hat diesen Rang. Warum? Weil sie den ganzen Tag der ganzen Welt erklärt, wie sehr sie Allah liebt. Durch ihr Hijab, durch ihre Schamhaftigkeit, durch ihr Benehmen, durch die Gebote. Allah Azza wa Jalla sagt ihr, jetzt darfst du nicht fasten bei Periode, dann hört sie auf. Jetzt musst du fasten, dann fastet sie. Jetzt darfst du nicht beten, jetzt darfst du dies nicht tun, jetzt mach dies, jetzt mach das. Die muslimische Frau hat so viele Gebote von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen und diese edlen Gebote führt sie aus Liebe, aus Zufriedenheit gegenüber Allah, aus Vertrauen auf Allah azza wa jal, sodass sie so eine Wahrhaftige ist, eine Siddiqa, so wie Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Wenn also eine muslimische Frau weiß, der Monat Ramadan ist ihr Schlüssel zu den 8 Toren des Paradieses, weil sie betet ja und Alhamdulillah, sie bewahrt sich durch Al-Hijab, durch mangelnde Geschlechtermischung und so weiter und so fort. Sie achtet auf die Gebote Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Also ist sie eine Kandidatin für diesen edlen Rang bei Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun, die muslimische Frau hat noch einen Vorteil im Ramadan, und zwar, weil es meistens so ist, es ist kein islamisches Gebot, aber es ist meistens so, dass die Frauen, unsere Mütter, unsere Ehefrauen, unsere Schwestern, unsere Töchter, dass sie das Essen vorbereiten im Ramadan. Natürlich darf auch ein Mann und soll auch ein Mann unterstützen. Aber wir reden jetzt von dem, was am meisten verbreitet ist. Auch ein Mann darf kochen und darf den Tisch decken, soll es auch tun, wenn er diesen Lohn auch bekommen möchte. Nur ich sage, dass die meisten Familien, da sind eben die Ehefrauen, Mütter, Schwestern, Töchter und so weiter und so fort, die Vorreiterinnen. Nun, und Nabi alayhi salatu wassalam sagte, Afshus Salam, verbreitet den Friedensgruß. Wa at'imu at'am, und ernährt, gebt zu essen. Wa sallu bil-layl, wa an-nasu niyam, und betet nachts, während die anderen schlafen. Tadkhulul jannata bisalam, dann werdet ihr ins Paradies unversehrt eintreten. Was bedeutet unversehrt? Bisalam, Salam, also es passiert dir nichts. Du bist unversehrt. Also ohne vorher in die Hölle zu kommen. Möge Allah uns vor dem Höllenfeuer bewahren. Nun, natürlich gilt dieser Hadith für jeden, Männer wie Frauen. Aber wer ist diejenige, die eher diesen Hadith vollzieht und umsetzt? Es sind unsere edlen Mütter, unsere edlen Frauen, unsere edlen Schwestern, unsere edlen Töchter. Und daher hat die muslimische Frau noch einen Grund zur Freude, dass sie durch den Friedensgruß, du sagst zu deinem Vater, zu deiner Mutter, zu deinem Bruder, zu deinem Ehemann, zu deinem Sohn, sagst du, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, die kommen von der Schule, deine Kinder, oder dein Mann von der Arbeit, oder du siehst irgendjemand, Assalamu alaikum, alaikum assalam, also das Verbreiten des Friedensgrußes machst du. Das Gebet im Ramadan, du betest Tarawih, während die anderen nicht beten. Es geht ja nicht nur um Muslime, die nicht beten, also Tarawih nicht beten, sondern die ganze Welt betet nicht. Sowohl die Nicht-Muslime als auch einige der Muslime. Sie vernachlässigen diesen edlen Monat Ramadan. Dieser Hadith bedeutet nicht, du musst die einzige Person auf dieser Welt sein, die betet, während alle anderen schlafen. Nein, nein, sondern gehöre zur Gruppe derer, die beten, wobei die anderen, die Mehrheit der Menschen, schlafen. Entweder schlafen sie und schließen ihre Augen oder sie schlafen, weil ihre Herzen geschlafen haben. Auf jeden Fall, du betest auch nachts, at-tahajjud. Da, was fehlt jetzt? Es fehlt der nächste Punkt, das Essen vorbereiten, das Essen geben. Und deswegen sollte eine muslimische Frau es nicht als Last empfinden, boah, jetzt muss ich schon wieder in die Küche, jetzt muss ich schon wieder kochen. Ganz im Gegenteil. Du bekommst einen gewaltigen Lohn. Stell dir vor, jemand ist Star-Koch, ja, 5-Sterne-Koch. Und der kocht nicht für irgendjemand. Nein, nein, also der kocht jetzt nicht irgendwie eine Margarita zum Mitnehmen. Nein, nein, der kocht Essen für Stargäste. Wie viel zahlen diese Stargäste? Die zahlen für eine Mahlzeit mehrere tausend Euro, oder nicht? Dieser Star-Koch, ist der depressiv? Oh nee, ich muss jetzt schon wieder kochen. Boah, was ist das für ein Leben, hier den ganzen Tag in der Küche zu stehen. Ist er depressiv oder arbeitet der 8 Stunden, 10 Stunden und ist so fröhlich, weil der Rubel rollt, das Geld läuft und noch diese Connections, die er hat. Ja, da kommt der und da kommt der. Es mag sein, dass du jetzt die Gäste, die du siehst, es ist dein Vater, deine Mutter, es ist dein Bruder, dein Onkel. Und noch einmal, das gilt sowohl für Frauen als auch Männer. Männer dürfen auch und sollen auch sich diesen Lohn bekommen, indem sie unterstützen, so gut es geht. Natürlich, wenn der Arme unter Tage arbeitet oder draußen arbeitet und der ist kaputt. Okay, deswegen gibt es ja im Islam auch die Aufgabenverteilung. Du musst für Unterhalt sorgen, darfst aber gerne im Haushalt tätig sein. An-Nabi alayhi salatu wassalam war auch, aber nicht den ganzen Tag natürlich. Ja, also er hatte auch einiges zu tun. Auf der anderen Seite dürfen natürlich die Frauen auch Geld verdienen. Ja, und das ist dann ihr Geld. Die müssen das gar nicht ausgeben für Unterhalt. Aber was ist ihre Hauptaufgabe? Ihre Hauptaufgabe ist, eine Generation zu erziehen. Ihre Hauptaufgabe ist, dafür sorgen, dass wir in Zukunft Menschen haben, Jungen wie Mädchen, die an Allah glauben. Und dafür sorgt sie sich um das Innenleben der Wohnung. Sie ist die Innenarchitektin. Es mag sein, und das ist unser Fehler, Fehler der Ehemänner, Fehler der Väter, Fehler der Brüder, dass du, edle Schwester, nicht so viel Wertschätzung bekommst. Aber wisse, da gibt es jemand, der weiß, wie wertvoll du bist. Das ist Allah, Jalla Jalalu. Und du weißt ganz genau, dass Allah das weiß. Und du weißt ganz genau, Allah sieht dich, wie du gerade hilfst, wie du gerade das machst. Ja, es mag sein, dein Vater, dein Bruder, vielleicht die Mutter, ist ja egal wer, er lobt dich nicht, sagt nicht Barakallahu fiqh. Und das ist schlecht. An-Nabi alayhi salatu wassalam sagt, wer den Menschen nicht dankt, ist undankbar gegenüber Allah. Aber wisse, deinen Lohn bekommst du trotzdem. Wenn dieser Star-Koch, jetzt kommt ein Kunde und er isst und bezahlt jetzt sein Geld, aber er lobt ihn nicht. Das ist dem Star-Koch egal. Hauptsache, ich habe meine 10.000 bekommen oder meine 5.000, was es auch immer ist. Der Lob, der ist nicht gekommen. Bitteschön. Oder dieser Star-Gast, der sagt, guck mal da, hier ist ein Scheck, geh, die zahlen dich aus. Und so ist es bei dir. Es mag sein, er hat dich nicht gelobt, aber dieser Scheck, der wird ausgezahlt. Dein Schloss wurde im Paradies erbaut. Dein Garten wurde hergerichtet. Deine Flüsse und Bäche, sie wurden vorbereitet für dich. Also, die muslimische Frau verbreitet den Friedensgruß, sie macht das Essen, sie betet nachts und das führt dazu, dass sie eben Yawm al-Qiyamah unversehrt ins Paradies kommt, also ohne vorherige Strafe. Möge Allah Azza wa Jalla uns alle im Paradies vereinen. Wichtig ist für Männer wie Frauen, aber wie gesagt, da viele Schwestern, jazahunallahu khayran, sich kümmern um das Essen im Ramadan. Wichtig ist, dass man trotzdem die wichtigen Momente nicht vernachlässigt. Die wichtigen Momente, also zum Beispiel der Moment der Bittgebete. Diese Zeit, dieser Termin mit Allah subhanahu wa ta'ala, den darfst du dir nicht entgehen lassen. Und zwar, An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, der Fastende hat einen Wunsch frei, wenn er sein Fasten bricht. Wenn er sein Fasten bricht, die Gelehrten sagen, das heißt entweder kurz davor oder während er sein Fasten bricht. Das bedeutet also entweder 5 oder sagen wir mal 10 Minuten vor Maghrib oder beim Fasten brechen. Du sagst Allahumma laka sumtu und so weiter oder dhahaba dhama wa btallat al-uruq und trinkst, Bismillah, trinkst oder isst deine Dattel. Du brichst jetzt dein Fasten, jetzt machst du Dua. Das heißt, diese Momente darfst du jetzt nicht vergeuden. Ich muss jetzt den Tisch decken, ich muss jetzt dies und jenes, ich muss jetzt nochmal in die Küche. Bereite dich vor, dass du das eine halbe Stunde vorher erledigt hast. Eine halbe Stunde vorher hat sich alles erledigt. Und das Essen ist jetzt noch auf dem Herd, ja, auf Sparflamme, damit es noch warm bleibt, ist alles okay, aber die Viertelstunde vor Maghrib, das war's jetzt. Jetzt machst du deine Bittgebete, jetzt nimmst du deine Wunschliste und sagst, ja Rabbi, dafür, dass ich dieses Essen gemacht habe. Ja Rabbi, du bist derjenige, der die Menschen rettet wegen einem Schluck Wasser. Ja Rabbi, mein Herr, du hast eine schlechte Frau, eine Prostituierte, gerettet, weil sie einem Hund zu trinken gab. Natürlich hat diese Prostituierte bereut. Ja, das ist ja immer die Voraussetzung bei großen Sünden. Reue plus gute Tat. Also sie hat bereut und dann hat sie einem Hund, sie war an einem Brunnen, hat sich zu trinken genommen, dann sah sie, wie ein Hund durstig ist, hat ihm zu trinken gegeben. Allah hat ihr sündiges Leben vergeben. Ja Rabbi. Ja Rabbi, ich bin nicht so eine Frau. Ich bin eine edle Frau, sagt sich die muslimische Frau. Ja Rabbi, ich bewahre meine Scham. Ja Rabbi, ich ziehe mein Hijab an. Ja Rabbi, ich liebe dich und deswegen lebe ich so. Obwohl es so viel Stress gibt, so viel Druck gibt von der Gesellschaft. Ja Rabbi, aber du bist der Wichtigste in meinem Leben. Und nun habe ich dieses Essen gegeben, auf das du mir erlaubst, aus dem Becken des Propheten ﷺ zu trinken. Benutze deine guten Taten, um Allah anzuflehen. Das nennt man At-Tawassul, die Mittlerschaft. Und die Mittlerschaft ist erlaubt und geboten anhand der guten Taten. Das heißt, ja, dass du sagst, ja Rabbi, nehme diese gute Tat an und gib mir dafür etwas. Nicht, weil du denkst, so bitteschön, ich will bezahlt werden, ich hab's verdient. Du weißt ganz genau, wir wissen alle, möge Allah uns vergeben, egal wie viel wir tun, wir verdienen die Gnade Allahs nicht. Denn Allah hat uns viel mehr gegeben, als dass wir das bezahlen können. Aber wir sagen, ja Rabbi, trotz meiner Schwäche, trotz der Tatsache, dass ich nicht genug machen kann, weil du vollkommen bist, majestätisch bist, herrlich bist. Ja Rabbi, kein Geschöpf kann dir gebührend danken. Aber nehme dieses Geschenk an. Nehme diese klitzekleine Ibadah an. Als Geste, dass ich dich liebe, ja Rabbi al-Alamin. Mit dieser Demut machst du Dua jeden Abend. Mach dir eine Wunschliste. Was willst du? Rettung Yawm al-Qiyamah. Segen in der Dunya. Bewahrung vor Versuchung. Aber auch weltliches. Du möchtest, Allahu a'lam, ein Auto, du möchtest Kinder. Mach dir eine Wunschliste und flehe Allah an, subhanahu wa ta'ala. Dann gilt für die muslimische Frau das Gebet natürlich, dass dies wichtig ist im Ramadan, ist natürlich auch für Männer. Nur, ihr wisst ja, edle Schwestern, dass das Gebet der Muslimin zu Hause mehr belohnt wird als in der Moschee. Das heißt nicht, dass das Gebet einer muslimischen Frau in der Moschee verboten ist. An-Nabi ﷺ sagte, hindert die Dienerinnen Allahs nicht von den Häusern Allahs. Also eine Muslimin darf in die Moschee gehen. Aber es geht jetzt um was? Wie bekommt sie mehr Lohn? Eines Tages kam eine Frau zum Propheten ﷺ. Und sie sagte, o Gesandter Allahs, ich möchte gerne hinter dir beten. Und sie lebte in einem Stadtteil in Medina, der war etwas entfernter. Das heißt, sie war nicht direkt in der Nähe der Prophetenmoschee. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich weiß. Er weiß natürlich, gibt es einen Menschen, der nicht den edlen Propheten hören will? Ja Rabbi, lass uns den Propheten hören im Paradies. Ja Rabbi, vereine uns mit dem edlen Propheten im Paradies. Ja Rabbi, erhöhe unsere Rangstufen, dass wir Nachbarn des Propheten werden. Alayhi salatu wassalam. Wer will nicht den Propheten hören? Wer will nicht das Gebet verrichten hinter dem Propheten alayhi salatu wassalam? Was für eine Demut, was für eine Geborgenheit, wenn du hinter dem Propheten betest. Alayhi salatu wassalam. Er sagte, ich weiß, aber dein Gebet in deinem Schlafzimmer ist mehr wert als in einem anderen Zimmer in deiner Wohnung. Und dein Gebet in deiner Wohnung ist mehr wert als dein Gebet in der Moschee in deinem Stadtteil. Und dein Gebet in der Moschee in deinem Stadtteil ist mehr wert als das Gebet bei mir. Subhanallah. Subhanallah. Diesen Lohn können die Männer unmöglich erreichen. Dass das Gebet eines Mannes mehr wert ist als das Gebet hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie soll der Mann das machen? Die Frau kann es. Wie in ihrem Schlafzimmer. Subhanallah. Bete auch nur zwei Rak'ah. Geh in die Moschee. Ich habe dir nicht gesagt, du sollst nicht in die Moschee gehen. Aber vergiss nicht, auch in deinem Schlafzimmer zu beten. Mache eine Gebetsnische. Eine Gebetsecke in deinem Schlafzimmer. Es muss nichts Großartiges sein. Ein Gebetsteppich oder Allah, einfach, das ist mein Gebetsplatz. Da mache ich meine zwei Rak'ah. Oder eben mehr. Und wenn eine Frau weiß, das ist viel mehr wert, noch einmal ganz kurz, wie viel bekommt man für das Gebet in der Prophetenmoschee? Sind das nicht 1000 Gebete? Wenn eine Frau zu Hause betet, bekommt sie also mehr, als wenn sie beim Propheten gebetet hat, diese edle Frau. Und deswegen sagen die Ulama, selbst wenn du zu Umrah gehst, du bist im Hotel, kriegst du mehr Lohn, wenn du im Hotel betest, als in der Prophetenmoschee. Hat der Prophet gesagt, alayhi salatu wassalam, das ist nun deine Wohnung, das ist nun dein Zimmer. Ja, darf ich nicht in die Prophetenmoschee? Natürlich darfst du, natürlich. Kein Mensch sagt dir, du sollst nicht da rein. Es geht nur um die Sache, vergess nicht, ein paar Rak'a auch dort zu beten, im Hotelzimmer oder in deinem Schlafzimmer, in deiner Wohnung. Warum? Um abzusahnen, um diesen Lohn zu bekommen. Also soll eine muslimische Frau versuchen, immer mehr auch zu Hause zu beten. Ja, aber ich kann nicht so lange beten. Ja, genau das ist die Baustelle. Ich kann nicht so fließend lesen. Genau daran musst du nun arbeiten. Für, insha'Allah ta'ala, möge Allah dir ein langes, gesegnetes, gesundes, volles Leben mit Ibadah bescheren. Arbeite daran, dass dein Ziel ist, ja Rabbi, ich möchte zu Hause viel schöner das Gebet genießen, als beim besten Imam überhaupt. Arbeite daran. Lass das ein Plan sein, eine Vision sein bei dir, die du tatsächlich auch erreichst, dass du so viel auswendig kannst, inshallah. Wenn du nicht auswendig kannst, kannst du auch natürlich aus dem Koran lesen, dass du so fließend lesen kannst, dass du so sehr dich beschäftigst mit den Suren, mit den Ayat, dass du zu Hause viel schöner betest, viel länger Ruku' machen kannst, viel länger Sujud machen kannst. Also fange damit an, zu Hause mehr zu tun als vorher. Geh in die Moschee, wenn du möchtest. Suche dir einen Imam, wo du Demut empfinden kannst. Es geht nicht um die Stimme. Wir sind nicht bei Deutschland sucht den Superstar, sondern wir sind bei du suchst Khushu'. Da, das ist das Ausschlaggebende. Nicht, dass du hörst, boah, der geht mit der Stimme hoch, jetzt geht er wieder runter, hui, er kann aber mit seiner Stimme spielen. Das ist irrelevant. Wichtig ist, wenn du diese Ayat hörst, berühren diese Ayat dein Herz, dann bete dort. Bist du nur beschäftigt mit der Stimme, aber diese Ayat berühren dich nicht, dann hast du dort nichts verloren. sondern suche die Stelle, und vielleicht ist es eben bei dir zu Hause, wenn du alleine betest, wo du umso mehr an Allah subhanahu wa ta'ala denkst. Kommen wir noch zu einigen Geboten des Fastens. Wie gesagt, das Fasten hat natürlich die Bedingung, wie bei jeder Ibadah, der Absicht. Also, dass ein Mensch die Absicht fasst, für Allah subhanahu wa ta'ala zu fasten. Und hier gibt es die Frage bei den Fuqaha, ist eine Absicht ausreichend zu Beginn des Ramadan für den ganzen Ramadan, oder müssen wir unsere Absicht aufrichten jeden Morgen? Nun, fiqh-technisch mag es sein, dass es ausreicht, eine Absicht zu fassen zu Beginn des Ramadan. Das heißt, wenn du mitbekommst, am nächsten Tag des Ramadan, dass du die Absicht fasst, es ist nichts, was wir aussprechen, sondern im Herzen, so, ich möchte Ramadan fasten, den kompletten Monat. Aber wir reden jetzt hier nicht nur fiqh-technisch, sondern iman-technisch. Du brauchst die Aufrichtung jeden Morgen. Weil, was bedeutet Absicht? Was bedeutet Niyya? Bedeutet es nur, okay, heute esse ich und trinke ich nichts? Nein. Sondern die Absicht zu fassen bedeutet, dass du dir klar wirst, welche Räuber lauern heute. Du bist heute wieder, geht dein Herz spazieren in diesem Garten des Glaubens. Koran, Gebet, Dhikr, Fasten, Verwandte, Verwandtschaftsbande pflegen, guter Umgang zu Nachbarn. Das ist ein Garten. Du gehst von Blüte zu Blüte. Aber da gibt's Räuber. Also nimm dich in Acht. Du gehst zur Schule, du gehst zur Uni, du machst deine Ausbildung, du gehst arbeiten, du bist zu Hause. Welche Gefahren lauern? Eine Gefahr ist das Handy. Also sei dir bewusst, heute, 1. Ramadan, oder von mir aus der 14., der 21., ist ja egal welcher Tag, ein neuer Tag im Ramadan. Möge Allah uns Ramadan erreichen lassen. Möge Allah uns die Nacht der Bestimmung erreichen lassen. So, jetzt ist ein neuer Tag, also frische deine Absicht auf, vor dem Morgen, dem Gebet. Welche Probleme könnten heute lauern? Heute muss ich zur Schule. Okay, was habe ich denn heute alles? Heute habe ich dies und jenes. Okay, was könnte mich ablenken von der Ibadah? Das heißt natürlich nicht, du sollst jetzt nicht lernen für die Schule oder für die Uni oder für die Ausbildung, sondern wo sind Gefahren, dass sie dir deine Hasanat wegnehmen? Da ist so eine Clique, die lästert von morgens bis abends. Oh, Junge, also die, da, also, entschuldigt, tut mir leid, ich kann die Tage jetzt nicht bei euch sein. Warum? Was ist los? Guck mal, ich faste und deswegen, ich muss da ein bisschen aufpassen und so weiter, deswegen. Also achte darauf, dass du nicht in die Falle tippst, das Handy, dass du es zu oft benutzt. Und ich sage immer, damit wir mehr Koran lesen, benutze vor jeder App dein Koran erst einmal. Lies eine Seite oder 5 Minuten. Du willst Instagram reinschauen, Sekunde mal 5 Minuten Koran. So, hast du dein Instagram gesehen? So, jetzt gucke ich meinen Status in WhatsApp. Sekunde, 5 Minuten Koran. Was gibt's noch? Jetzt will ich YouTube sehen. Ich will einen Vortrag hören, ist ja gut, aber lies erstmal 5 Minuten Koran. Dann barakallahu fi kunna. Und natürlich auch, wenn die Brüder zuschauen, fikum ajma'in. Es ist nicht der richtige Weg, nur zu lernen, religiös. Ich meine jetzt nicht nur weltlich. Weltlich sowieso lernen. Aber es ist nicht der Weg, ich häufe Wissen und immer mehr Wissen. Und wo ist die Ibadah? Wo ist Zikrullah? Wo ist 5 Minuten? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Na, ich muss aber nochmal, was hat Ibn Taymiyyah gegen die Sekte XY? Wo ist deine Ibadah? Wo ist dein Gebet? Also achte darauf, dass du nicht nur lernst und lernst und lernst und lernst, sondern dass du viele Ibadah machst. Denn die Sahaba radiallahu anhum, die Tabi'in und die großen Imame, besonders im Ramadan, haben sie die Lehrbücher zugemacht und sich dem Koran gewidmet. Wenn du in der Lage bist, das zu tun, bitteschön, Nee, ich muss noch für eine Prüfung lernen. Bitte schön, dann lern für deine Prüfung. Vernachlässige nicht dein Studium und auch nicht deine Ausbildung und auch nicht deine Schule und auch nicht deine Arbeit und auch nicht deine Familie, nur wegen Ramadan. So funktioniert das nicht. Ramadan ist keine Schlaftablette, sondern Ramadan motiviert dich sogar mehr zu tun, dass du noch aktiver bist, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Was die Frauen angeht, bezüglich der Fastengebote, ist natürlich, dass eine Frau während der Periode nicht fastet und auch nach der Geburt, wenn es zu einem Wochenfluss kommt, dann darf sie nicht fasten. Und sie muss diese Tage dann nachholen. Sie hat ein Jahr Zeit, diese Tage nachzuholen. Was ist, wenn eine Frau schwanger ist oder stillt? Stillende und schwangere Frauen, wenn sie nicht in der Lage sind zu fasten, dürfen sie das Fasten unterlassen. Wer entscheidet das? Also entweder sie kann das einschätzen, ja, sie empfindet, ihr ist schwindelig geworden oder irgendwie etwas anderes, Schmerzen häufen sich, sie muss Medikamente einnehmen. Auf jeden Fall, eine Frau muss nicht unbedingt zum Arzt, um das Fasten zu unterlassen. Wenn sie aber nicht weiß, ich weiß nicht, also eigentlich so schlecht geht es mir jetzt nicht, soll ich nicht, oder wenn sie schwanger ist besonders, schadet das jetzt meinem Kind oder nicht, dann frage bitte deine Ärztin. Frage sie, wenn es eine muslimische Ärztin ist, umso besser, wenn es keine muslimische, natürlich eine muslimische Ärztin, die auch die Religion ernst nimmt. Wenn es keine muslimische Ärztin ist, dann soll sie zumindest eine Ärztin sein, die weiß, wie wichtig das Fasten ist für eine muslimische Frau. Nicht eine Ärztin, die sagt, ach, kommen Sie, das Religion, das die Geburt und die soll schon wissen, okay, ja, ich weiß, das ist eine wichtige Sache für sie und so weiter, aber leider geht es wirklich nicht. Gucken Sie mal Ihre Werte hier, Eisenmangel, Allahu A'lam, irgendwas, gucken Sie mal hier, schwarz auf weiß, wir haben wirklich Gründe, das geht nicht. Dann kannst du das Fasten unterlassen. So, was machen jetzt schwangere oder stillende Frauen, wenn sie nicht gefastet haben? Erstens, sie sollen es nachholen, wenn sie dazu in der Lage sind. Sind sie dazu nicht in der Lage, weil es zum Beispiel zu viele Fastentage sind? Wenn eine Frau schwanger ist, zum Beispiel dieses Jahr, fastet sie den Ramadan nicht. So, jetzt bekommt sie dann ihr Kind und stillt zum Beispiel 2 Jahre. So, jetzt kann sie 2 Jahre nicht fasten. Zum Beispiel, wenn es gibt Frauen, die können fasten, andere können nicht fasten, wenn sie stillen. So, jetzt bekommt sie noch ein Kind und dann stillt sie wieder 2 Jahre. So, und von mir aus noch ein Kind. Al-Muhim, das sind jetzt schon 6 Jahre. Das sind schon viele Fastentage, die sie nachholen müsste. Dann gilt, wenn eine Frau nicht in der Lage ist, nachzuholen, dann darf sie die Ersatzleistung entrichten. Und zwar ist das 1,5 Kilo von dem, was man isst. Also entweder Reis oder zum Beispiel Couscous, also was man normalerweise isst. Also 1,5 Kilo von der Reissorte zum Beispiel, die du selbst kaufst, du Basmati, bitteschön, dann guckst du, wie viel Basmati-Reis kostet, kaufst du einen anderen, der kostet 10 Euro Kilo, bitteschön, dann eben den Reis als Maßstab nehmen. Auf jeden Fall, du nimmst dann diese Tage, 30 Tage, mal 1,5 Kilo Reis und entrichtest diese Ersatzleistung. Wenn du nicht in der Lage bist alleinstehende Mutter, oder Allahu A'lam, jetzt Mann ist gestorben, geschieden, auf jeden Fall, du kannst nicht 6 Monate, sagen wir mal, das wären 100 Euro, sagen wir mal, das wären 100 Euro pro Ramadan. Wir reden hier von 600 Euro. Ich habe keine 600 Euro. Dann entfällt die Ersatzleistung. Denn das ist auch eine Ansicht einiger Sahabe, dass die Frau, die stillende und die schwangere Frau, weder nachfasten muss, noch die Ersatzleistung entrichten muss. Und hier sehen wir noch einmal die Gnade Allahs Jalla wa Ala, dass es Meinungsunterschiede gibt. Die einen Gelehrten haben gesagt, sie muss nachfasten. Die anderen haben gesagt, nein, sie muss sie nicht, sie muss nur Geld entrichten. Also nicht Geld, sondern Essen ernähren.
Die Dritten haben gesagt, sie muss weder das noch jenes. Dann sehen wir, es gibt diese Frau und bei der anderen ist es anders. Alhamdulillah, das ist nicht so, enem enem ist das Rabbel in der Kiste, ich suche mir, was ich will. Nein, nein, sondern tatsächlich, deine Situation ist so. Du kannst, das war nur ein Ramadan und du stillst nicht. So, das war nur die Schwangerschaft, das war ein Ramadan und du hast nicht gestillt. So, bitteschön. Oder eben nicht so lange, bis der nächste Ramadan gekommen ist. Alhamdulillah, es ist nur ein Monat. Allahumma lakal alhamd, du kannst diesen Monat nachholen. Bitte schön, dann hole ihn nach. Nee, das sind schon 3, 4 Ramadane. Okay, dann bitte zahle. Ich habe das Geld nicht, dann entfällt das. Dann musst du das gar nicht erst bezahlen. Dann gilt, dass die muslimische Frau, die ihre Tage hat, nicht traurig sein soll. Denn sie muss wissen, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihr trotzdem den Lohn für ihr versäumtes Fasten. An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, der Kranke und Reisende bekommt den gleichen Lohn wie der Gesunde und Ansässige. Und das ist eine Gnade Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn im Ramadan die Periode sein sollte, dann habe die Absicht, ja Rabbi, ich unterlasse dieses Fasten, weil du mir es auferlegt hast. Und es mag sein, einige Schwestern denken sich, guck mal, ich habe jetzt Maghrib bis zum Beispiel 18 Uhr, 17.30 Uhr fängt die Periode an. Und dann denkt die Schwester, oh, jetzt ist der Lohn weg, subhanallah, weil du musst was essen. Du kannst nicht sagen, ich esse, geh und trink einen Schluck, die Periode hat angefangen. Du musst was essen gehen oder was trinken. Du musst dein Fasten brechen. Du darfst nicht fasten. Du kannst nicht sagen, ja okay, alles klar, ich habe jetzt eine Periode, hab's mitbekommen. Okay, und jetzt, ich esse nichts. Nein, 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 du musst dein Fasten brechen. Noch vor Maghrib. Ich habe es nicht mitbekommen. Okay, ist ein anderes Thema. Aber wenn du mitbekommst, dass die Periode angefangen hat und Maghrib ist noch nicht eingetreten, musst du dein Fasten brechen. Und schaut zum Beispiel, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, war der Ansicht, dass ein Reisender nicht fasten soll. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Wenn ein Reisender in der Lage ist zu fasten, was ist besser für ihn? Soll er lieber nicht fasten oder soll er lieber fasten? Ibn Baz, rahimahullah, war der Ansicht, es ist besser, dass er nicht fastet. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, laysa min al-birr as-siyamu fi as-safar. Es gehört nicht zur Güte, auf Reise zu fasten. So, die anderen Ulama, wie Ibn Uthaymin und andere, sagen, nein, es kommt darauf an, ist man in der Lage zu fasten, dann ist es besser zu fasten. Ist man nicht in der Lage zu fasten, dann ist es besser nicht zu fasten. Also es kommt auf deinen Zustand an. Auf jeden Fall, es geht jetzt nicht darum. Ibn Baz, rahimahullah, war auf Reise. Er ist zum Flughafen gegangen. Es war ungefähr noch eine Stunde vor Maghrib. Und es gilt ja die Regel, wenn jemand auf Reise gehen möchte und er fastet jetzt, wann darf er das Fasten brechen? Erst wenn er die Reise angetreten ist. Also wenn du weißt, um 17 Uhr ist mein Flieger und von mir aus, ich muss 2 Stunden vorher im Flughafen sein, also um 15 Uhr, dann darfst du nicht um 9 Uhr frühstücken. Ja, ich habe doch meinen Flieger um 17 Uhr. Was ist, wenn Streik ist? Allahu a'lam, ein Vulkan bricht aus, der Flieger fliegt nicht. Und jetzt fliegst du doch nicht heute. Das heißt, erst wenn du die Reise antrittst, dann darfst du das Fasten brechen. Und nicht, wallah, planmäßig ist, dass ich nachher reise. Ist ja schön und gut, aber du bist noch kein Reisender. Reisende bist du erst, wenn du die Reise angetreten bist. So, Bismillah, jetzt geht's los. Auf jeden Fall, er ist dann in den Flieger eingestiegen und dann hat er gesagt, und das waren, glaube ich, nur noch eine halbe Stunde zum Maghrib, dann hat er gesagt, gib mir zu trinken. Dann sagten die, ja, Sheikh, es ist nur noch eine halbe Stunde. Hat er gesagt, gib mir zu trinken. Dann sagten sie, ist das die Sunna? Dann sagte er, ja. Das war die Ansicht von Ibn Baz, rahimahullah. Also schau dir an, wie er, rahimahullah ta'ala, unbedingt die Sunna, es geht jetzt, er hat nicht gesagt, es ist haram, weiter zu fasten, für einen Reisenden. Es geht nicht darum, ist es haram. Natürlich darfst du fasten. Es geht darum, was ist besser für den Reisenden. Ist es besser zu fasten, wenn er in der Lage ist, oder nicht zu fasten? So, er sagt, es ist die Sunna, es ist besser für einen Reisenden, nicht zu fasten. Also, edle Schwester, wenn du weißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich damit geprüft, nicht um dir die Hasanat wegzunehmen. Nein, 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 die Hasanat wirst du bekommen. Also diene Allah Jalla wa Ala. Diene Allah subhanahu wa ta'ala, indem du dann dein Fasten brichst aufgrund der Periode. Was kann eine muslimische Frau noch machen im Ramadan? Sie kann alles machen, außer fasten und beten. Das heißt, sie kann auch den Koran lesen. Aber sie soll den Koran nicht in Papierform, nicht mit Händen anfassen. Du kannst aus deinem Handy ja von der App ablesen. Dafür brauchst du nicht Handschuhe zu tragen oder so. Handschuhe, also die Hände bedecken musst du nur, wenn du den Koran in Papierform anfassen möchtest. Ansonsten das Lesen des Korans ist erlaubt, selbst in der Periode. Und also du kannst Koran lesen, du kannst deine Adhkar aufsagen. Was ist, wenn in den letzten 10 Nächten die Periode ist? Laylatul Qadr. Du hast es mit dem Großzügigen zu tun. Mit dem Reichen Jalla Jalaluhu. Er wird dir diesen edlen Lohn nicht verloren gehen lassen. Du kannst das die Nacht beleben mit Koran, mit Dhikr, mit Spende und so weiter. Das heißt, du kannst alles machen, nur nicht beten. Und sei dir gewiss, wenn du Allah sagst, Ja Rabbi, ich habe Tarawih gebetet vom ersten Ramadan, Ya Rabbil Alamin. Und ich habe in den letzten Ramadan, habe ich immer Tahajjud mitgebetet. Aber Ya Rabbi, nun hast du bestimmt, dass ich nicht beten darf. Ja Rabbi, gib mir trotzdem den Lohn. Ja Rabbi, hätte ich die Periode nicht, ich hätte Tahajjud gebetet. Tahajjud ist das nächtliche Gebet nach Tarawih. Das kann man natürlich von Beginn an beten. Die meisten machen in den letzten 10 Nächten noch einmal zusätzliche Gebete nach dem Tarawih-Gebet. Auf jeden Fall, bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir diesen Lohn gut schreibt, weil du es beabsichtigt hast vorher. An-Nabi alayhi salatu wassalam sagt, wenn eine Person etwas beabsichtigt, aber es nicht tut, dann bekommt diese Person trotzdem eine Hasana. Und das gilt für jemanden, der es freiwillig doch nicht tut. Wenn jemand es nicht freiwillig, sondern ich gehorche Allah und deswegen mache ich es nicht, dann bekommst du den gleichen Lohn, wie wir im anderen Hadith gehört haben, der Gesunde, der Kranke und Reisende bekommt den gleichen Lohn wie der Gesunde und Ansässige. Das heißt, wenn du als Reisender 2 Raka'a Dhuhr betest, bekommst du den Lohn, als ob du 4 Raka'a gebetet hast. Denn du hast ja das getan, weil Allah dir gesagt hat, so sollst du auf Reise beten. Ansonsten soll eine muslimische Frau versuchen, zum Beispiel wenn du Kinder hast, versuche mit den Kindern diesen Ramadan zu beleben. Es ist gut, wenn du deine Wohnung schmückst mit irgendetwas, was sie an Ramadan erinnert und so weiter, wie es einige Gelehrte natürlich auch erlaubt haben. Einige haben auch erlaubt, also ich habe auch Sheikh Fathi Eid gefragt oder auch Sheikh Abdul Akhir und andere, die gesagt haben, auch der Ramadan-Kalender ist erlaubt. Für diejenigen, die andere Gelehrte folgen, die sagen, nein, ist nicht erlaubt, bitteschön. Natürlich, wir respektieren auch die anderen Ansichten, aber unsere Schuyuch haben das erlaubt. Auf jeden Fall solche Aspekte, dass man im Ramadan was bastelt, was mit Ramadan zu tun hat und so weiter und so fort. Das ist auch etwas Besonderes. Das ist ein Zeichen der Hochachtung Allahs Azza wa Jal. Ta'zimu sha'airillah, dass wir die Riten Allahs, ja, also diese Rituale, diese Gottesdienste hochachten, dass wir die Freude bekunden im Ramadan. Es soll nicht im Ramadan so aussehen, okay, ja, schön, gut, es ist jetzt ein Tag wie alle anderen, nur dass wir nichts essen. Nein, deine Kinder sollen Ramadan erleben. Deine Kinder hören jetzt, besonders jetzt ist Fasching, ja, in diesen Tagen. Und deswegen sollen die Kinder, und in Fasching bekommen die Kinder, was weiß ich was, Bonbons und Allahu A'lam, und der kann sich so schminken und was weiß ich was. Dass wir den Kindern erklären, guck mal, wir haben eine Alternative, wir haben etwas anderes, ich muss mich jetzt nicht wie ein Hampelmann schminken, sondern ich kann schön dieses oder jenes machen, wir können das eine Spiel machen, wir können, dass sich die Kinder vielleicht treffen, Iftar zusammen, dass wir, also natürlich diejenigen, die fasten, die so alt genug sind, dass sie fasten, natürlich kann man schon anfangen, ja, einen halben Tag mal fasten und so weiter, je nachdem, vielleicht am Wochenende und so weiter, diese Aspekte, je nach Alter des Kindes, dass man das berücksichtigt, auf jeden Fall, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den diesjährigen Ramadan erleben lassen, als den besten Ramadan unseres Lebens. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, dass wir diesen diesjährigen Ramadan so beleben wie nie zuvor. Möge Allah azza wa jalla uns auf die Liste aufnehmen der Erretteten vor dem Höllenfeuer bereits in der ersten Nacht des Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Nacht der Bestimmung erreichen lassen. Möge Allah azza wa jalla uns helfen, dass wir die Nacht der Bestimmung auf beste Art und Weise beleben. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته